Wilma, Katrina, Irma. Drei Hurrikans der höchsten Stufe, die jeweils schreckliche Landschaften hinter sich ließen. Kaputte Häuser zum Beispiel. Beim Hurrikan Katrina war im Jahr 2005 der amerikanische Bundesstaat New Orleans 8 Meter unter Wasser. Und die Bilder, die man so sah, die waren auf der einen Seite schockierend und auf der anderen Seite fand ich sie beeindruckend. Warum beeindruckend? Denn mitten in dieser Zerstörung, mitten in dieser Verwüstung standen mittendrin Palmen. Die standen mittendrin. Der Sturm, das Wasser, die Katastrophe, all diese Dinge konnten den Palmen nichts anhaben. Wusstet ihr, es gibt Palmensorten, die können sich bis zu 70 Grad runterbiegen, wenn der Wind so stark ist. Und hört der Wind wieder auf, dann schnallen die einfach wieder hoch. Bis zu 70 Grad nach unten und dann knallen sie einfach wieder nach oben. Eines der Geheimnisse, was Pflanzen begriffen haben, ist, ohne Wurzeln gibt es keine Frucht. Und der Rekord von einem Baum mit Wurzeln ist ein Feigenbaum in Südafrika. Der wächst mitten auf Gestein und man bohrte ganze 120 Meter tief ins Erdreich durch sämtliche Felsenschluchten hindurch und entdeckte immer noch Wurzeln von diesem Baum. Oder ich denke an einen anderen Baum, der berühmt wurde in der Teneré-Wüste, also die Wüste der Wüsten. Lange Zeit stand diese Akazie in einer 400.000 Quadratmeter, Kilometer großen Sahara. Ein Forscherteam wollte dem Geheimnis auf die Spur kommen und sie bohrten 9 Monate lang, um in 35 Meter Tiefe auf Wasser zu stoßen und entdeckten dort die Wurzeln dieses 3 Meter großen Baumes. Im Psalm 92, Vers 13 lesen wir, alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme. Ich lese nochmal, alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme. Also ich bin dankbar, dass da nicht steht, ein Dornstrauch oder ein Radieschen oder ein Kürbis. Die Frage ist doch, was müssen wir tun, damit wir stehen bleiben, wenn der Sturm um uns herum tobt? Und die letzten Monate haben es doch deutlich gezeigt, dass es in unserem Leben Krisen geben kann, Herausforderungen geben kann, die unvorhergesehen sind und die Dinge ans Licht bringen, die vorher schon da waren, die wir aber gar nicht realisiert haben. Ich glaube, Krisen decken immer etwas auf und verstärken etwas. Ja, sie decken das Gute an uns, in uns auf. Es gewinnt an Kraft und an Gestalt, aber eben auch das Zerstörerische. Die Frage ist, gibt es auch in uns diese Auferstehungskraft wie in diesen Palmen, die einfach wieder nach oben schießen, wenn der Sturm aufhört? Was können wir von den Palmen lernen? Wie können wir in Gott gewurzelt sein, damit wir den Herausforderungen des Lebens trotzen können? Die Frage ist, wohin sind unsere Wurzeln gegraben? Woher ziehen wir unsere Kraft? Und ich möchte nochmal den eben gelesenen Psalm zitieren und den darauffolgenden Vers anschließen. Alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn. Dort in den Vorhofen unseres Gottes grünen sie immer zu. Die Liebe zu Gott muss gekoppelt sein zur Liebe zur Gemeinde. Zu sagen, ich liebe Gott, ohne seine Geschwister, seine Glaubensgeschwister zu lieben, ist nichts anderes als religiöses Gerede. Im Neuen Testament heißt es, es ist unmöglich, Gott zu lieben und seinen Bruder zu hassen. Es braucht die Umsetzung gegenüber Menschen. Gemeinde ist der Christus, der auf der Welt sichtbar ist. Und so ist in Gott gewurzelt zu sein, automatisch auch in einer Gemeinde gewurzelt zu sein. So möchte ich dich fragen, ganz direkt, hast du in der Gemeinde deine Wurzeln oder bist du Gast, Konsument, Parasit? Was bist du? Gerne hätte ich euch jetzt an dieser Stelle etwas mitgebracht und einen japanischen Bonsai-Baum gezeigt. Kennt ihr diese kleinen Bäume? Schauen eigentlich recht süß aus, oder? Also ich finde das faszinierend. Aber wenn wir mal genauer drüber nachkommen, müssen wir doch eigentlich sagen, so ein Bonsai-Baum ist doch nur eine Karikatur von dem, was er sein könnte. Es ist eigentlich ein kastrierter kleiner Baum. Habt ihr euch schon mal überlegt, was nötig ist, um einen Baum so klein zu halten? Schauen wir uns das mal an. jeder Baum hat an sich den Wunsch, also hat, entsteht aus den Samen, der den Trieb hat zu wachsen. Und bei einem Bonsai-Baum werden alle Wurzeln abgeschnitten. Und dann kommt er wieder in die Erde. Jahr für Jahr dasselbe Spiel. Der Baum wird rausgeholt, die Wurzeln werden abgeschnitten, all das, was nach oben wachsen will, alle Triebe werden abgeschnitten und wieder in die Erde. Bis der Baum irgendwann aufgibt zu wachsen. Was für ein krasses Bild, oder? Wachstum wird permanent und konsequent unterbunden, sodass der Bonsai-Baum irgendwann ein Bonsai-Baum ist. Und ich frage mich, ist es bei uns Christen nicht manchmal auch so? Wie viele Christen gibt es, bei denen permanent die Wurzeln abgeschnitten werden und die nicht weiter wachsen, weil sie immer wieder kastriert werden? Wie oft schafft es der Teufel, die Liebe wegzunehmen zu den Geschwistern? Schafft es, die Triebe, die wachsen wollen, wegzunehmen? Schneidet den Glaubensmut weg? Die Lösung ist, lass dich nicht vom Teufel belügen, sondern bau deine Wurzeln bei Gott und in seiner Gemeinde. Das ist der Ort, von dem die Bibel sagt, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Sei Teil von der Gemeinde und schlage deine Wurzeln so tief wie möglich. Hast du schon mal bei einem Bonsai-Baum Früchte gesehen? Also rüste dich aus mit Lupe und Pinzette, vielleicht findest du welche. Und wie traurig wäre es, wenn Menschen über Christen sprechen und sagen, hey, wenn ich Früchte an dem seinem Leben finden will, und ich rede jetzt nicht von Äpfeln, okay, dann brauche ich Pinzette und Lupe. Aber ich glaube, manchmal hat es der Teufel geschafft, Christen zu zähmen. Christen, die ihr eigenes Leben vor sich hin vegetieren, ohne Gemeinde, ohne Wurzeln. Und der Einzige, der drüber lacht und sich freut, ist der Teufel. Wenn man einen 100-jährigen Bonsai-Baum vergleicht mit einer 100-jährigen Eiche, hey, da gibt es echte Unterschiede. Es gibt Personen, die sind erst seit kurzem im Glauben und erleben doch mächtige Dinge mit Gott. Und manchmal schaust du vielleicht auf dein Leben und sagst, hey, bei mir ist es irgendwie nicht so. Und die Frage ist, wo sind deine Wurzeln? Man kann seine Wurzeln auch auf ständiges Meckern verlegen, aufs Negative setzen. Das bringt auch Früchte. Aber wenn du ehrlich willst, willst du diese Früchte nicht. Man kann seine Wurzeln auf Verschwörungstheorien gründen. Und die Frucht wird sein Streit, Zank, Zwietracht und Spaltungen. Frucht des Fleisches nennt es die Bibel und eben nicht die Frucht des Geistes. Wo sind deine Ankerwurzeln? Die meisten Palmen sind an Orten, wo es nicht viel Wasser gibt. Sie haben nur dann eine Chance zu überleben, wenn ihre Wurzeln tief gehen. Durch Sand, durch Stein, durch alle möglichen Schichten hindurch. Wusstest du, dass dort, wo zwei oder drei Palmen in einer Wüste gepflanzt werden, wenn die das erste Jahr bewässert werden, dann graben sie ihre Wurzeln danach so tief, dass sie bis ins Wasser kommen. Und 5 Jahre später wird daraus eine Oase entstehen. 2 oder 3 Palmen, 1 Jahr bewässert. Mich erinnert es an einen Bibelvers. Dieser Bibelvers heißt, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Hey, wie viel kann geschehen, wenn 2 oder 3 im Namen Jesus zusammen sind? Wisst ihr, wir sind nicht dazu da, um über die Wüste zu meckern. Unsere Berufung ist es, die Wüste lebendig zu machen. Unsere Aufgabe ist es, nicht zu meckern, sondern lebendig zu machen. Du bist eine Palme, kein Dornenstrauch. Ein Dornstrauch würde ich ungern umarmen. Bei einer Palme schaut es anders aus. Ich möchte euch ein paar Dinge vor Augen malen, was für geniale Fähigkeiten so eine Palme hat. Wenn man auf das Haupt einer Palme ein großes Gewicht legt und die Palme beschwert, dann hält sie dem Gewicht stand und sie bildet einen dickeren Stamm, bis sie stark genug ist, um das Gewicht einfach wieder nach oben zu drücken. Hierzulande hat man versucht, um eine Palme einen Eisenring um die Palme gelegt. Und ein normaler Baum, der wächst einfach um den Ring drumherum. Bei der Palme ist es anders, denn sie zieht ihre Kraft aus den Wurzeln, aus dem Wasser und sie wächst, bis irgendwann dieser Ring zerspringt. Und deswegen spricht die Bibel davon, dass wir unsere Rinde bewahren sollen. Keine Proteste? Nein, die Bibel spricht davon, mehr als alles andere sollen wir unser Herz bewahren. das Innere, von dem die Kraft kommt. Mehr als alles andere bewahre dein Herz. Nicht der äußere Mensch, der wird älter. Der bekommt vielleicht auch alles Mögliche, aber dieser innere Mensch, er bekommt täglich neue Kraft von Gott. Und das wirkt sich auch aufs Äußere aus, nur so nebenbei erwähnt. Eine Palme kann nicht verbrennen, solange sie ihre Wurzeln im Wasser gegründet hat. Es gibt Bakterien, die versuchen, die Palme von innen heraus zu infizieren und abzutöten. Die Palme gibt innerhalb von 24 Stunden ein Mittel namens Phytoalexin ab. Eine antitoxische Verbindung. Und weitere 24 Stunden später sind alle Pilze und Bakterien, die die Palme befallen hatten, abgetötet sind. Hey, in uns wohnt der Geist Gottes. Die Bibel sagt, der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und auch wir haben diese Auferstehungskraft in uns. Die Frage ist, aktivieren wir sie oder lassen wir unseren Blick wegnehmen von Gott und dem, was er kann und wenden sie den Sorgen und Problemen zu. Ein letztes Beispiel über Palmen. Die Palme grünt im Alter und wird immer besser. Eine Palme ist zwischen 50 und 70 Jahren am besten. Also wenn du schon etwas älter bist, dann wirf die Flinte nicht ins Korn. Sag jetzt nicht, nur weil der Arbeitgeber sagt, du gehst in Rente, heißt es nicht, dass du für Gott in Rente gehen musst. Im Gegenteil. Hey, die Dattelpalme bringt im Alter von 50 bis 70 Jahren viermal so viel Frucht als je zuvor. Hey, die beste Zeit steht vor dir. Sag nicht, jetzt kann man mich nicht mehr gebrauchen. Im Gegenteil, jetzt erst recht. Klar müssen da Bedingungen erfüllt sein. Zum Beispiel, sei gepflanzt im Hause des Herrn. Ja, wir wollen so oft den Segen, aber den Weg dorthin vergessen wir. Aber es ist möglich. In Amerika gibt es diese riesigen Mammutbäume, die über 100 Meter weit sind, weit hoch sind. Über 100 Meter. Und die stehen manchmal an Orten, da fegt der Wind so richtig durch. Also die halten manchmal Stürme aus, wo es unsere Eichen umschmeißen würde. Und wisst ihr warum? Es hängt wieder mit den Wurzeln zusammen. Die Mammutbäume verwurzeln sich untereinander. Und ein Mammutbaum gibt den nächsten Mammutbaum und den übernächsten seinen Halt. Und so ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ein Mammutbaum einfach mal von dem Sturm umgeweht wird, weil sie zusammenhängen. Einer hält den anderen. Hey, was für ein Bild, wenn wir das auf uns übertragen als Gemeinde, wenn einer die Last des anderen trägt, weil wir verwurzelt sind im Haus des Herrn. Wenn der eine den anderen im Gebet mitträgt, wenn der eine mit dem anderen Hand an Hand vorwärts geht. Hey, was für eine gewaltige Berufung, was für eine Chance, die wir leben und umsetzen können. Gott sagt uns, du bist wie eine Palme. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt auch in mir und der lebt auch in dir. Egal, was die Finsternis treibt, in uns lebt die Kraft, die den Tod und den Teufel überwunden hat. Wo sind unsere Wurzeln? Das ist der Grund, warum Jesus immer an seine Gemeinde geglaubt hat. Das ist der Grund, warum er uns einen anderen Beistand geschickt hat. Das ist der Grund, warum er gesagt hat, ihr werdet größere Dinge tun, als ich es getan habe. Das ist der Grund, warum er sagt, aus euren Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also fassen wir zusammen, die Voraussetzung für ein wirksames Leben, ein Leben, das die Menschen um uns herum erreicht, ist fest in Gott und in der Gemeinde verwurzelt zu sein. Denn ich glaube zutiefst, die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Das Problem ist, wir haben manchmal komische Vorstellungen von Gemeinde. Und ich möchte ein paar von diesen skurrilen Vorstellungen oder Klischees mit euch anschauen und werde dabei auch das ein oder andere ein bisschen übertreiben, okay? Erster Punkt ist, die Gemeinde ist kein Einheitsbrei. Es geht um Einheit, ja, aber nicht um Einheitlichkeit. Das heißt, selbst wenn man in den Beziehungen unterschiedliche Meinungen hat, kann man trotzdem eine Einheit bilden. Man muss nicht einheitlich sein, man muss nicht gleich angezogen sein, das gleiche Denken, die gleiche Frisur haben, aber die Herzenshaltung und der Weg, der muss in die gleiche Richtung gehen. Zweitens, die Gemeinde ist keine Insel der Heiligen, der Seligen. Es ist kein exklusiver Verein. Die Bibel sagt, wir sind von der Welt, nein, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt, so rum, sorry. Es wird von uns erwartet, dass wir in unserem Leben einen Unterschied machen. Dass wir zeigen, dass es möglich ist, anders zu leben. Das heißt nicht, sich zurückzuziehen, nur noch mit den Gleichgesinnten oder sogar nur noch mit Gott alleine zu leben. Nein, sondern mitten in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Und zu zeigen, dass Leben mit Gott möglich ist. Zu zeigen, was es bedeutet, von Gott geliebt zu werden. Zu zeigen, was es heißt, von Gott verändert zu werden. Ja, es gibt Dinge, die sind in der Welt echt nicht gut. Und wir sollen aufpassen, dass diese uns nicht bestimmen. Aber wir sollen sie nicht aus unserer Mitte ausgrenzen, im Gegenteil. Gemeinde ist gemäß dem biblischen Auftrag ein offenes Haus. Sie darf und muss ohne Angst Menschen aufnehmen, die vielleicht noch mitten in Sünde sitzen und davon verstrickt sind. Ein drittes Klischee. Gemeinde ist kein Schmuseclub. Ganz gewiss darf es in der Gemeinde nie an Nähe und Herzlichkeit fehlen. Das ist sogar, die Liebe untereinander ist sogar unser Erkennungsmerkmal. Aber doch darf es nicht dazu führen, nach dem Motto, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Doch dürfen Dinge, die nicht in Ordnung sind, die nicht gut sind, angesprochen werden. Es geht nicht darum, das Fehlverhalten des anderen einfach unter den Tisch zu kehren, sondern gemeinsam sich auf den Weg zu machen. Harmonie um jeden Preis könnte nämlich auch bedeuten, dass wir Wahrheiten anpassen, die eigentlich die Voraussetzung sind, dass wir uns überhaupt Gemeinde nennen dürfen. Und das darf nicht sein. Eine weitere Vorstellung, eine falsche Vorstellung ist die Meinung, die Gemeinde ist ein Wohlfühlverein. Ja, Gemeinde ist Familie, definitiv. Und zugleich ist Gemeinde aber auch ein Ort der Veränderung, wo wir rechnen, dass Gott zu uns redet, wo wir rechnen, dass er uns seinem Bild ähnlicher macht. Und ja, manchmal piekst es. Manchmal tut es weh, manchmal werden Ecken und Kanten unseres Charakters abgeschliffen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber es wird sich nicht immer gut anfühlen. Ein weiteres dieser falschen Klischees ist die Vorstellung, die Gemeinde sei eine heile Welt. Ja, in der Gemeinde erleben wir Heilung, Gott sei Dank. Und ja, wir erleben, wie Christen vor Versuchung, vor Krankheit, vor Verfolgung, manche sogar im Martyrium, verschont werden. Aber wir erleben auch, wie manche mitten dort hindurch müssen. Und ja, Gemeinde kann ein Ort sein, wo Heilung von Krankheit, von Krisen, von Schicksalen erfahren wird. Aber manchmal gibt es auch Prozesse, die länger dauern. Und manchmal bekommen wir eben dann auch die Ecken und Kanten des anderen zu spüren. Manchmal kann es zu Reibereien kommen. Aber das Geniale ist, dass Gott ein Gott der Vergebung ist. Dass Gott ein Gott der Wiederherstellung ist. Dass Gott ein Gott der zweiten Chance ist. Und so dürfen wir gemeinsam unterwegs sein, selbst dann, wenn nicht immer alles perfekt ist. Ein weiteres Bild. Die Gemeinde ist ein Interessensverein. Ja, auch wenn wir als Christen eine Begegnung, eine Hinwendung zu Jesus hatten, auch wenn wir uns entschieden haben, unser Leben mit und für Gott zu führen, so gibt es doch unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen. Die Wahrheit ist, wir haben kein gemeinsames Hobby. Es geht nicht einfach darum, Sonntagmorgen im gleichen Raum zu sitzen. Nein, es geht darum, gemeinsam unterwegs zu sein, gemeinsam als ein Leib. Und bei einem Leib gibt es unterschiedliche Glieder, gibt es unterschiedliche Aufgaben und das hält uns zusammen. Es ist so viel kraftvoller, wie nur irgendein Kaninchenzuchtverein, die gleichen Interessen haben. Die Gemeinde ist kein Wohltätigkeitsverein. Ja, es ist gut und wichtig, dass wir einander in Nöten und in Schwierigkeiten helfen. Es darf aber nicht dazu führen, dass es die Erwartung ist, dass ich mein restliches Leben lang immer versorgt werde. Statt sich selber weiterzuentwickeln, dass mir immer jemand an die Hand kommt und mir hilft für die nächsten Schritte, dann ist es falsch verstanden. Denn die Bibel hat eine Sehnsucht, sie vergleicht unser geistliches Wachsen von wir fangen an bei einem Baby und wir sollen werden zu geistlichen Vätern. Aber es heißt, dass das, was hier vorne als Verpflegung wichtig und lebensnotwendig war, dass es hier hinten vollkommen deplatziert ist. Ja, wenn ich meine kleine Tochter die Windel wechsle, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn ich jetzt vormittags in die Schule fahren müsste, um mein Schulkind die Windeln zu wechseln, dann wäre das falsch. Da gibt es Schritte dazwischen. Und in dem einen Stadium ist es vollkommen gut und wichtig, aber im nächsten Stadium ist es nicht mehr angemessen. Eine weitere provokante These. Manche haben die Vorstellung, würden sie so nicht sagen, aber sie verhalten sich vielleicht so, die Gemeinde ist eine Mülldeponie. Was meine ich damit? Ich kaufe mir den neuen Fernseher. Möchtet ihr als Gemeinde meinen alten haben? Hey, wenn dein alter Fernseher für dich nicht mehr gut genug ist, ist er auch für Gott nicht mehr gut genug. Ist vielleicht ein bisschen provokant und ja, es gibt Ausnahmen, mag sein, aber doch ist so diese Haltung nicht, was bei mir nicht mehr reicht, das gebe ich halt mal der Gemeinde. Ein weiterer Punkt, der gerne so gelebt wird, ist, Gemeinde ist ein Selbstbedienungsladen. Gottes tiefste Sehnsucht ist, dich in seinem Team zu haben. Und ja, auch da gibt es wieder eine Entwicklung. Am Anfang ist es gut, wenn du Gott kennenlernen willst, nimm dir alles mit, was dir gerade hilft. Aber bleib dabei nicht stehen. Denn manchmal gibt es Angebote, die passen im ersten Moment gar nicht. Aber vielleicht einfach auch nur, weil sie unbequem sind. Und dann pick dir nicht nur die guten Süßigkeiten raus, sondern nimm das ganze Programm mit. Lass dich herausfordern, auch mal von unangenehmen und schwierigen Themen. Denn genau das wird dir helfen, geistlich zu wachsen. Ein weiterer Punkt, der vorletzte. Die Gemeinde ist kein Ort der Selbstverwirklichung. Die Bibel spricht davon, dass Gott uns unterschiedliche Gaben verteilt und schenkt. Und diese Gaben sollen wir als gute Verwalter einsetzen. Aber es geht nicht darum, sich selbst darzustellen. Sondern es geht darum, mit den Gaben, die man geschenkt bekommen hat, Gott groß zu machen. Es gibt zwei Gefahren. Die eine Gefahr ist, dass man die Gaben überhaupt nicht entfaltet und damit Gott und seine Gemeinde beschneidet, weil Gott eigentlich durch die Person was schenken wollte, was die Person nicht aktiviert. Die andere Gefahr ist, dass man Egoismus hineintriftet in Selbstverwirklichung, weil es geht ja nur noch um die eigene Gabe. Aber unsere Aufgabe ist es, Gottes Reich zu bauen und nicht unser Reich zu bauen. Ein letzter Punkt, eine letzte falsche Vorstellung, die Gemeinde als ein Museum. Hey, unsere Sehnsucht ist es, Menschen im 21. Jahrhundert zu erreichen, ihnen zu erzählen, dass es möglich ist, mit Gott zu leben. Wenn jetzt allerdings jemand in die Gemeinde reinkommt und er denkt, er ist in den 1970er Jahre, dann ist es irgendwie ein Widerspruch. Denn es passt nicht mehr zu dem heutigen Leben dazu. Und so glaube ich, dass wir immer wieder Dinge hinterfragen müssen. Und ich rede jetzt nicht nur von Einrichtungsgegenständen. Manchmal haben wir auch Dinge, die aus einer guten Motivation angefangen haben, behalten wir nur noch, aber haben den eigentlichen Inhalt verloren. Die Bibel spricht davon, dass alles seine Zeit hat. Und manchmal können wir uns auch an dem Alten einfach freuen und das Neue willkommen heißen, ohne das Alte deswegen schlecht zu machen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ich möchte Wegbereiter sein, dass Menschen Gott kennenlernen und ich will kein Hindernis sein. Und ich glaube, das sollte auch für die Räume der Gemeinde gelten. Jetzt haben wir schon viel gehört. Und wenn wir über Gemeinde sprechen, dann möchte ich einen Bibelvers euch nicht vorenthalten. Er steht in Markus 10, die Verse 29 und 30. Jesus erwiderte, ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt, in dieser Zeit, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Hier in diesen Versen klingt etwas an, das wir so schnell übersehen können. Und ja, ich werde jetzt mal richtig provokant und frage euch eine Frage, was ist der Ort, wo die menschliche Liebe am größten sichtbar sein sollte? Und vielleicht denkst du jetzt innerlich, eigentlich möchte ich Ehe sagen. Dann möchte ich jetzt sagen, das Neue Testament stellt die Gemeinde als den Ort dar, wo die Liebe am größten sein sollte. Als Antwort auf Einsamkeit nennt die Bibel, nennt das Neue Testament nicht die Ehe, sondern die ins Leben gerufene Gemeinde. Paulus, wenn er die größte Abhandlung über Liebe schreibt, schreibt er sie nicht im 1. Korinther 7, wo er gerade über Ehe spricht, sondern er platziert sie in 1. Korinther 13, wo er über Gemeinde und Geistesgaben spricht. Ich glaube, es liegt eine Kraft darin, als Geschwister einander zu lieben. Nicht, weil man muss, nicht, weil man sich dafür entschieden hat, sondern weil man Jesus nachfolgt. Und weil Jesus uns selbst mit Liebe beschenkt hat, dass wir auch Menschen können, lieben können, die eigentlich komplett anders ticken als wir. Wir haben bereits gehört, wie gut und wichtig es ist, in Gott und der Gemeinde verwurzelt zu sein. Ich möchte jetzt einen zweiten Schritt gehen und mit euch anschauen, wie hilfreich es ist, oder eine zweite Funktion von Gemeinde anzuschauen. Aber zuvor eine kleine Geschichte. Ich möchte euch von Larry erzählen. Larry ist ein Durchschnittsamerikaner, der davon träumte, Pilot zu werden. Aber aufgrund seiner schlechten Augen war das nicht möglich. Aber in ihm schlummerte dieser Wunsch, endlich fliegen zu können. Über Jahrzehnte. Irgendwann entschied er sich. Er ging zu einem Militärshop und kaufte sich 45 Wetterluftballons. Er band sie an seinen Gartenstuhl, befestigte sie noch an seinem Haus und er pumpte die Luftballons mit Helium voll. Er setzte sich auf seinen Verandastuhl, packte noch verschiedene Sachen ein, wie zum Beispiel ein Luftgewehr, ein Fallschirm, ein CB-Funk, Sandwiches, Getränke und eine Kamera. Und jetzt wurden die Ballons gekappt. Und so seine Vorstellung war, 10, 20, 30 Meter so über der Luft zu schweben. Aber es ging bergauf oder nach oben, rasch nach oben. 4.900 Meter weit ging es nach oben. Sein Plan war, irgendwann mit dem Gewehr die Luftballons zu schießen, dass er langsam wieder nach unten fällt. Aber bei 4.900 Meter denkst du dir, vielleicht sollte ich lieber doch nicht so schnell schießen. Und er wartete 20 Minuten, schwebte er durch die Luft. Und irgendwann sagte er, okay, irgendwas muss geschehen. Er nahm sein Gewehr und fing an, die ersten Luftballons zu zerschießen. Es ging langsam bergab. Die Fahrt war nicht sonderlich stabil, er verlor sein Gewehr. Insgesamt war er 2 Stunden unterwegs. Er driftete über den Long Beach hinweg und kam sogar in den Anflugkorridor von dem Long Beach Airport, wurde von den Piloten von landenden Flugzeugen gesehen. Es dauerte nach 2 Stunden, 20 Kilometer Flugstrecke, verfing er sich in einem Stromkabel, löste einen Stromausfall von 20 Minuten aus und konnte dann so nach unten klettern. Unten wurde er natürlich von der Polizei empfangen genommen, kam vor Gericht und wurde anschließend im ersten Urteil zu $4.000 Strafe verurteilt wegen Verletzung von Flugregeln. Im zweiten Urteil wurde die Strafe auf $1.500 heruntergesetzt, weil sie sagten, okay, Führen eines Fluggefährts ohne Flugzulassung trifft bei einem Verandastuhl einfach nicht zu. Aber er hat keine Zweiwegkommunikation mit der Flugsicherung eingerichtet, also muss er trotzdem Strafe zahlen. Und wisst ihr, wie Larry seine Aktion beschrieb? Man kann doch nicht einfach nur rumsitzen. Man kann doch nicht einfach nur rumsitzen. Die zweite Dimension von Gemeinde, die ich euch vorstellen möchte, hängt mit 2 Aussagen von Jesus zusammen, die wir im Neuen Testament finden. Die erste heißt, dein Reich komme. Und die zweite heißt, ich will meine Gemeinde bauen. 2 Themen, die erst einmal gar nicht so viel miteinander zu tun haben, oder? Und die Frage ist doch, was liegt bei uns mehr im Fokus? Von was reden wir mehr? Von was setzen wir mehr auf den Schwerpunkt? Mit was beschäftigen wir uns mehr? Ja, es gibt Personen, die sind 3, 4, 5 Abende in der Woche in der Gemeinde. Wohin laden wir einen zur Gemeinde? Aber wisst ihr, wie oft hat Jesus eigentlich von Gemeinde oder griechisch Ekklesia gesprochen? Was denkt ihr, wie oft? Ich kann es euch mit einer Hand zeigen. 3-mal. Von diesen 3-mal, 2-mal im Umgang mit Gemeindezucht. Aber wie oft hat Jesus vom Reich Gottes oder vom Reich der Himmel gesprochen? Wenn wir nur ins Matthäus-Evangelium schauen, über 40 Mal. In den anderen Evangelien fast 100 Belege. Wir lesen von dem auferstandenen Jesus, der mit seinen Jüngern über ein einziges Thema spricht, 40 Tage lang, und es ist die Gemeinde? Nein, das Reich Gottes. Und nein, ich möchte jetzt die Gemeinde nicht klein machen, überhaupt nicht. Wir haben ja gehört, wie wichtig es ist, in dem Haus des Herrn, der Gemeinde verwurzelt zu sein. Die Gemeinde selbst wurde ja durch ein Wunder von Gott ins Leben gerufen. Und doch möchte ich ganz kurz mit euch nachdenken, wie passen diese 2 Themen zusammen? Reich Gottes, Königreich, Territorium, ein Staat und gleichzeitig neben diesem geografischen Aspekt dieses Recht zu herrschen. Und jede menschliche Regierung hat ein bestimmtes Gebiet. das man auf der Landkarte finden kann. Und wenn wir jetzt suchen, wo dieses Gebiet Reich Gottes auf der Landkarte ist, wir finden es ehrlicherweise nicht in Deutschland. Auch nicht in Amerika, selbst im Vatikan nicht, behaupte ich jetzt mal. Wir finden wahrscheinlich nicht einmal ein Kloster, geschweige denn eine Firma oder eine Gemeinde, wo alles immer Reich Gottes ist. Oder wo zumindest diesen Anspruch hat, dass nur dort Reich Gottes sein kann. Und wenn wir gucken, wo sind die Grenzen vom Reich Gottes, dann hilft uns ein Gleichnis im Lukas-Evangelium. Das spricht vom Weizen und Unkraut. Und es spricht von zwei verschiedenen Arten, von zwei verschiedenen Gruppen. Und es spricht von den einen Menschen, die sagen, Gott, dein Wille geschehe. Und von den anderen Menschen, die irgendwann vor Gott stehen und Gott wird zu ihm sagen, ja, dein Wille geschehe. Und die Grenze vom Reich Gottes läuft mitten durch diese Menschen hindurch. Die einen, die an Gott glauben, die anderen, die Gott ablehnen. Es ist keine äußerliche Grenze, die wir finden können auf einer Landkarte, sondern eine innerliche Grenze. Die Frage ist, wen bete ich an? Und da ist christliche Lieder im Chor zu singen einfach zu wenig, den Sitzplatz in der Church zu wärmen ist auch zu wenig, Jesus mit den Lippen zu bekennen, mit den Taten zu verleugnen ist zu wenig. Die Frage ist, wo steht unser Herz und wie wirkt sich das auf unser Leben aus? Und genau dieses Reich, sagt Jesus, ist nahe herbeigekommen. Es gibt Aussagen, die sagen, ja, es ist schon da. Und es gibt Aussagen, die sagen, hey, es wird noch vollendet werden. Das ist noch nicht fertig. Und jetzt können wir fragen, mit dieser Perspektive, Reich Gottes ist schon da, aber doch noch nicht vollendet. Was ist die Aufgabe von der Gemeinde? Und ich habe schon gesagt, Gemeinde heißt auf Griechisch Ekklesia und bedeutet die Herausgerufenen. Und es gab eine Zeit, wo dieser Begriff verwendet wurden für die, die an Gott glauben, die herausgerufen sind. Doch dieser Begriff wurde weiterentwickelt und es wurde zu, sage ich mal, der Bezeichnung dafür, wo die stimmberechtigten Bürger sich versammelt haben und Entscheidungen getroffen haben. Aber selbst dabei blieb es nicht stehen. Und wir machen jetzt eine kurze Zeitreise zurück in Gedanken, in die Zeit des Neuen Testaments und stellen fest, die Weltherrschaft hatten die Römer. Und die Römer, die haben ihr Gebiet ständig erweitert. Und es gab zwei Methoden. Die eine Methode ist Krieg. Die andere Methode ist, andere Länder sagen, wir machen einen Bund mit euch, weil ihr würdet uns eh schlagen, wir geben unser Land freiwillig her. Und jetzt, wenn sie mal wieder so eine neue Provinz eingenommen haben, gab es wieder zwei Möglichkeiten, diese Provinz römisch zu machen. Möglichkeit eins ist, wir nehmen das ganze Volk, schleppen es in ein anderes Gebiet und dort lernen sie, das bereits römisch ist, was es heißt, als Römer zu leben. Die andere Möglichkeit ist, wir schicken in dieses neu eroberte Gebiet, schicken wir unsere Richter, unsere Staatsanwälte, unsere Ärzte, unsere Architekten und die leben vor, was es heißt, als Römer zu leben. Und ihnen stehen alle Mittel Roms zur Verfügung, damit sie zeigen können, dass die Art und Weise zu leben eines Römers besser ist, wie die eines anderen. Und wisst ihr, wie man diese Truppe genannt hat? Ekklesia. Und verwenden wir mal dieses Bild, was das von Gemeinde bedeutet, dann heißt es, dass du und ich als Personen, die Gott nachfolgen, hier in dieser Welt mit allen Ressourcen des Himmels vorleben dürfen, was es heißt, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Was es heißt, dass das Reich Gottes zwar schon da ist, aber eben noch nicht vollendet. Und wir können so viele Menschen, wie es geht, dorthin mitnehmen. Wir können zeigen, dass es eine bessere Art zu lieben gibt. Dass es eine bessere Art gibt, Menschen zu vergeben. Dass es eine bessere Art gibt, mit Menschen umzugehen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Hey, wir dürfen prägen. Die Bibel sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und überall dort, wo die Liebe Gottes sichtbar wird, ist Reich Gottes. Mitten bei den Arbeitskollegen, mitten in der Schule, am Arbeitsplatz, bei den Nachbarn. Unsere eigene Berufung ist, die Werte Gottes, die Gedanken Gottes über Menschen und seine Liebe freizusetzen und sichtbar zu machen. Das ist die Aufgabe von Gemeinde. Und nein, der Sonntagmorgen-Gottesdienst wird deswegen nicht überflüssig. Der Sonntagmorgen-Gottesdienst ist die Zurüstung für dieses Leben, wo wir unseren Glauben authentisch leben können. Es ist, die Gemeinde ist die Zurüstung, das Vehikel, aber nicht das Ziel. Denn durch die Gemeinde können Menschen zum Glauben kommen. Durch die Gemeinde wird das Licht Gottes scheinen. Durch die Gemeinde können wir Menschen auf dem Weg, Gott kennenzulernen, mitnehmen. Und wir können Menschen in unserem Alltag zeigen, dass Gott gut ist und dass Christen normal sind. Wisst ihr, Jesus war dort, wo die Sünder waren. Und die Sünder waren gerne dort, wo Jesus war. Weil er auf der einen Seite voller Gnade war, gleichzeitig aber auch voller Klarheit und Wahrheit. Er hat das Reich Gottes sichtbar gemacht. In der Art, wie er lebte, in der Art, wie er redete, in der Art, wie er dachte, hat er einen Unterschied gemacht. Und das Beste ist, du und ich können das auch. Du und ich, wir können das auch. Und so lädt Gott uns ein, Salz und Licht zu sein. Immer wieder hat Gott durch die Zeiten hindurch einzelne Personen eingeladen, Gamechanger zu sein, einen Unterschied zu machen. Und wisst ihr, so viele wollten diesen Preis nicht bezahlen. Gott ruft Mose aus dem brennenden Dornbusch zu, geh und setz mein Volk frei. Abraham, lass alles hinter dich. Und der Spott baute Noah 120 Jahre an der Arche. Im Hebräerbrief lesen wir, was für einen enormen Preis manche zahlen mussten. Ja, Gott ruft uns zu dieser Veränderung auf. Die Frage ist, wollen wir den Preis bezahlen oder nicht? Die meisten in der Bibel wollten erstmal nicht dieser Gamechanger sein. Eine Nacht in der Löwengrube, Halleluja, da habe ich letzte Woche in der Kleingruppe erst für gebetet. Nee, ehrlicherweise nicht. Aber als die Option Löwengrube kam, gab es für sie keine andere Option, als zu sagen, Gott werde ich nicht verleugnen. Und wenn es mein Ende bedeutet, dann wird es mein Ende mit Gott bedeuten, weil ich mit ihm hindurchgehen werde. Angst war erst einmal die normale Reaktion. Wenn Gott uns einlädt, dann müssen wir aus unserer Komfortzone heraus. Denn wenn wir es menschlich machen könnten, dann ist der Auftrag nicht von Gott. Weil Gott plant nicht mit deinen Möglichkeiten, sondern mit seinen Möglichkeiten durch dich. Und Gott redet immer wieder seine Leute stark. Als Mose widersprochen hat und gesagt hat, ich kann das nicht, sagt Gott nicht, stimmt. Also ich will dich ja nicht unter Druck setzen, aber ich habe das gar nicht so bedacht, dass du nicht reden kannst. Also ich merke es ja, dass du nicht reden kannst. Ich suche mir doch jemand anders. Nee. Gott hat ihn stark gemacht. Nicht die besten Leute verändern die Welt, sondern die losgehend. Und so möchte ich mit Larry sagen, man kann doch nicht einfach nur rumsitzen. Wisst ihr, Gottes Mission für uns, die ist unveränderlich. Mission Gottes für uns. Das heißt, wir sollen alle Menschen zu Jüngern machen. Man geht davon aus, dass in Deutschland 2% Christen sind, die eine lebendige Beziehung zu Gott haben. Und ich glaube, das ist schon inklusive Dunkelziffer. Also Leute, wo selbst die besten Freunde nicht wissen, dass der Christ ist. Hey, wir leben in einem Land mit 81 Millionen Menschen in Deutschland. Wir leben in einem Land, wo wir uns für unseren Glauben nicht verstecken müssen. Hey, wenn nur 2% glauben, dann ist es ein Riesenproblem. Weil es sind viel zu wenig. Man geht davon aus, dass 60% der Gemeinden mit über 5000 Einwohnern, da gibt es keine Kirche. Da gibt es nichts. 15.000 Kinder sterben jeden Tag. Es gibt 8,8 Millionen Menschen, die im Jahr an Hunger sterben. Und hier haben wir einen Auftrag, Dinge anders zu machen. Und Gottes Ziel sind immer Menschen. Ihnen geht es nicht um irgendeine Zahl mehr, sondern ihnen geht es um den Einzelnen. Und der Punkt, wie wir von dem Auftrag zum Ziel kommen, die Methode von hier nach dort, die ist veränderlich. Der Auftrag bleibt, das Ziel bleibt, der Weg dorthin ist veränderlich. Paulus sagt, den Juden werde ich ein Jude, den Grieche ein Grieche, um wenigstens einige von ihnen zu retten. Und ob per Zeltmission, per Pionierarbeit, per Kleiderkammer, per Chor, per Schlagzeug, ob mit Hose oder mit Rock, ob mit Licht oder ohne Licht, ob laut oder leise, all das ist nebensächlich. Denn die Aufgabe ist das hier. Menschen des 21. Jahrhunderts mitzunehmen, dass sie Gott kennenlernen. Die Aufgabe von Gemeinde, sei tief verwurzelt und dein Leben wird einen Unterschied machen. Und bleib nicht dabei stehen, für dich verwurzelt zu sein, sondern unser Auftrag ist es, Reich Gottes sichtbar zu machen. Jeder Einzelne an dem Ort, wo wir sind. Ich möchte jetzt gleich beten und dich einladen, für dich eine Entscheidung zu treffen. Für dich zu fragen, wo sind meine Wurzeln? Worauf baut mein Leben auf? Wem vertraue ich? Und die zweite Frage zu stellen, was ist mein Bild von Gemeinde? Geht es nur noch um, was Gott an mir tun soll? Oder bin ich bereit, auch das, was Gott mir gegeben hat, einzusetzen, damit sein Reich sichtbar wird? Jesus, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns kennst, dass du jeden Einzelnen von uns liebst, Jesus. Und Vater, ich finde es so genial, dieses Bild zu sehen, was du uns geschenkt hast durch die Gemeinde. Und wie wir voneinander und aneinander lernen dürfen. Mit Bruder Stahlbürste, mit Schwester Kneifzange, dass du uns zusammengestellt hast als dein Leib. Und Vater, wo sonst sollten die Menschen erleben, was Vergebung heißt, wenn nicht bei uns, deinen Nachfolgern? Wo sonst sollten die Menschen erleben, was es heißt, anders zu leben, wenn nicht bei uns? Und Vater, ich danke dir, dass du nicht sagst, hey, Sonntagmorgen ist so euer Gottesdienst und fertig, sondern dass du sagst, dein Leben ist dein Gottesdienst. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir das tun, voller Freude, voller Begeisterung, dass wir dich groß machen, dass wir dich ehren, dass wir einen Unterschied machen, dass wir nicht einfach nur rumsitzen, sondern dass wir zeigen, dass es mit dir zu leben so viel besser ist als alles andere, Jesus. In deinem Namen soll es geschehen, Herr. Amen.